Guten Abend. In Rom geht es seit heute um die größte aller Glaubensfragen. Wer noch kann einer Kirche glauben, die imstande war, die Schwächsten und Kleinsten zu quälen und zu missbrauchen? Seit mindestens 10 Jahren kennt die katholische Kirche in Deutschland die Wahrheit, seit letztem Herbst wohl auch das Ausmaß. Mehr als 3600 Kinder wahrscheinlich allein in Deutschland, und das sind nur die offiziellen Zahlen der Kirche. Höchste Zeit also, auf höchster Ebene im Vatikan über Schuld und Sühne zu reden und darüber, was zu tun ist, damit dieser fürchterliche Missbrauch an Kindern und auch an Nonnen ein Ende hat. Gleich spreche ich mit Kardinal Marx in Rom. Vorher soll aber einer das Wort haben, dem viel zu lange niemand zugehört hat. Unser Reporter Christian Wölfel hat ihn getroffen.
Kai Christian Moritz ist 10 Jahre alt, als seine Mutter an Krebs stirbt. Das ist 1986. Der Junge kommt zu einem Verwandten. Er ist katholischer Priester in einem Dorf in Hessen. Der Geistliche wird sein Pflegevater.
Er hat versucht, eine Atmosphäre des Wohlfühlens zu schaffen. Also man sitzt zusammen, abends vorm Fernseher, auf dem Sofa. Dann streichelt man mal, man lehnt sich an und so. Ja. Und irgendwann dieser Schritt, dann kommt mal ein Kuss. Ja, oder es wird dann gesagt, du weißt, ich hab dich schon sehr lieb und so.
Jahrelang erleidet Moritz schweren sexuellen Missbrauch. Gleich nach dem Abitur flüchtet er, studiert in München. Doch schon bald kommen die traumatischen Erlebnisse wieder hoch. Er vertraut sich einer Freundin der Familie an. Sie konfrontiert den Pfarrer mit den Vorwürfen und bringt ihn dazu, dem Bistum gegenüber die Taten zu gestehen. Der Vorgesetzte des Priesters spricht mit der Frau und Moritz. Er bietet ihm eine Therapie an, setzt ihn aber unter Druck.
Und nachdem er mich aber darüber informiert hat, dass dieses Gespräch auch nie stattgefunden haben wird, hat er mir dringend davon abgeraten, doch juristische Schritte zu unternehmen, weil aus seiner Kenntnis, wenn dann so jemand einfährt, so ein Pädophiler genauso rauskommt wieder. Also wenn es mir um Veränderung der Person ginge, wäre das ein ganz ungeeigneter Schritt. Ja. Und ich wollte ja auch nicht das Leben, weil klar, er hat da natürlich ein Stigma, wenn er im Knast gesessen ist. Ich wollte ja wohl das Leben dieses Menschen auch nicht zerstören.
Die Geschichte lässt ihn nicht los. Gut 10 Jahre später konfrontiert er den Priester erneut mit der Tat, der weiter im Amt bleiben durfte. Und er spricht auch wieder mit dem Vorgesetzten ohne Erfolg. Im Dezember vergangenen Jahres wendet Moritz sich noch einmal an die Kirche. Und tatsächlich ändert sich etwas. Das Bistum erstattet Anzeige gegen den Pfarrer.
Verändert hat sich die Wahrnehmung und das Zuhören. Es wird wahrhaftig zugehört, also nicht nur mal zwischen Tür und Angel. Ja, ich habe eigentlich keine Zeit, aber sag mal. Die Etage der Zuhörenden hat sich verändert, sprich der Bischof von Limburg in dem Fall jetzt, hat sich wirklich 2 Stunden Zeit genommen. Und ich merkte auch in dem Gespräch die persönliche Betroffenheit.
Auch die Justiz fragt nach der Verantwortung. So ist nicht nur der Täter im Visier, sondern auch dessen früherer Vorgesetzter. Es geht um mögliche Strafvereitelung. All das ist verjährt, doch auch die Kirche untersucht den Fall intern. Für Moritz ein wichtiges Signal an die Missbrauchskonferenz in Rom.
Ich erwarte, dass dieses Treffen der große Anfang eines kontinuierlich währenden Prozesses ist und dass es nicht eben ist, jetzt haben wir darüber gesprochen, jetzt auch mal gut.
Dafür wird Kai Christian Moritz weiterkämpfen, indem er seine Geschichte immer wieder erzählt.
Das hat die Kirche mittlerweile verstanden, dass es sich nicht mehr nur um Einzelfälle handelt, dass nicht nur ein paar Priester in ein paar Diözesen sexuell missbraucht haben, sondern dass die Kirche als Ganzes ein Problem hat, dass das System Kirche diesen Machtmissbrauch erst ermöglicht. Deshalb hat Papst Franziskus nun Bischöfe aus aller Welt nach Rom beordert, um endlich offen zu reden und zu handeln. Nur, wie eigentlich sollen jene glaubwürdig aufklären, in deren eigenen Reihen so viele Täter sind oder diese jahrelang geschützt haben? Aus Rom berichtet Michael Schramm.
Der Vatikan in Rom, das Machtzentrum der katholischen Kirche heute Morgen. Die wichtigsten Würdenträger aus aller Welt finden sich ein. Vor ihnen liegen 4 Konferenztage und ein Thema: Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche. Obwohl die jahrhundertelange Geschichte des Vatikan reich an Treffen auf höchster Ebene ist, die heutige Zusammenkunft stellt eine Premiere dar. Wir alle sollten zusammen auf den Heiligen Geist hören und in seinem Dienste den Schrei der Kleinen vernehmen, die Gerechtigkeit verlangen. Das Volk Gottes blickt auf uns und erwartet von uns keine einfachen und offensichtlichen Verurteilungen, sondern dass wir konkrete und wirksame Maßnahmen finden. Wir brauchen etwas Greifbares. Seinen Worten lässt der Pontifex sogleich Taten folgen und legt ein Papier mit 21 Forderungen vor. Darin unter anderem vorgesehen, schnellere Aufdeckung von Missbrauchsfällen und frühere Einschaltung der Polizei. Danach erhalten Missbrauchsopfer das Wort, doch nicht persönlich, sondern per Tonaufnahme. Matthias Katsch selbst als Jugendlicher zum Missbrauchsopfer geworden, wäre gern dabei, muss aber draußen bleiben.
Fromme Worte haben wir schon viele gehört in den vergangenen Jahren. Jetzt geht es tatsächlich darum, auch konkrete Veränderungen in Gang zu setzen. Und dazu würde zum Beispiel auch gehören, die Betroffenen, die bislang noch draußen vor der Tür stehen, endlich mit hineinzunehmen.
Er nimmt am Gipfel teil. Der deutsche Jesuitenpater Hans Zollner, persönlicher Berater von Papst Franziskus für den Umgang mit Kindesmissbrauch. Für ihn gilt es, Antworten auf folgende Fragen zu finden.
Wie auf Betroffene zugehen, sodass die sich auch anvertrauen können. Wie die auch weiter schützen, damit sie nicht noch weiter missbraucht werden. Dann die Täter stellen. Was ist die Rechtslage, sowohl im Staat als auch in der Kirche selbst? Wie sind Institutionen aufzubauen, damit möglichst wenig Risiko für Missbrauch besteht?
Das Vorgehen der katholischen Kirche bei Aufarbeitung von Kindesmissbrauch und Prävention gegen diesen ist in den verschiedenen Regionen der Welt höchst unterschiedlich. Die USA spielen eine Art Vorreiterrolle, gefolgt von Ländern wie Deutschland. Doch allein schon die Forderung nach Transparenz stößt in manchen Staaten an Grenzen.
Ein Bischof hat so bei der Kaffeepause gesagt, ich kann gar nicht drüber reden, weil bei uns steht darauf die Todesstrafe. Das heißt, er kann gar nicht Namen öffentlich machen. Also ganz verschiedene Rechtskulturen.
Viele Missbrauchsopfer sind nach Rom gekommen. Große Erwartungen an das Krisentreffen auf höchster Ebene haben die meisten von ihnen nicht. Matthias Katsch aber hofft weiter, dass die Kirche jetzt zu einer weltweiten und verbindlichen Nulltoleranzlinie findet. 3 Tage bleiben noch.
Tja, wird es eine verbindliche Nulltoleranzlinie geben? Das weiß einer, der es wissen muss, denn er ist dabei. In Rom begrüße ich den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx. Guten Abend, Kardinal Marx.
Guten Abend, Frau Mioska.
Herr Kardinal, wenn Politiker sich zu einem Gipfel treffen, von dem von vornherein klar ist, dass es am Ende keinen gemeinsamen Beschluss geben wird, dann ist der Gipfel meist von vornherein nicht so wichtig. Bei Ihnen in Rom, so steht es in Ihrer Tagesordnung, soll es auch keine Schlusserklärung geben. Hat die Kirche begriffen, wie groß das Problem ist, das sie hat?
Ja, der Gipfel, der jetzt einberufen wurde, soll ja die ganze Weltkirche zusammenholen. Und es wird nicht ohne Ergebnis sein. Das spüre ich jetzt schon. Also wie auch immer am Ende die Formulierungen sein werden. Wir werden auch mit konkreten Perspektiven weitergehen, wie es der Papst ja in seinen 21 Punkten auch schon getan hat. Er hat ja reagiert auf das, was die Bischofskonferenzen geschrieben haben, auch wir als deutsche Bischofskonferenz, was wir schon machen. Wir fangen nicht beim Punkt Null an, aber ich verstehe diese Konferenz als eine Station auf einem Weg, der weitergehen muss, wie es eben ein Betroffener auch in dem Filmbeitrag gesagt hat. Und das ist sehr wichtig, dass wir auch als Bischöfe weltweit klar sind, Missbrauch muss überwunden werden. Dieses Übel muss überwunden werden. Und dazu brauchen wir einen neuen und starken Impuls. Wir sind schon einen Weg gegangen, aber es muss intensiver weitergearbeitet werden.
Aber dann reden wir mal über konkrete Maßnahmen, die der Papst ja fordert und angekündigt hat. Er will zum Beispiel sicherstellen, dass Priester und Bischöfe, die sich des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht haben, den Dienst aufgeben. Wie soll das gehen? In der Vergangenheit haben geistliche Vorgesetzte die Täter sehr häufig gedeckt.
Ja, in der Vergangenheit. Wir reden ja jetzt auch schon von dem, was wir seit 2010 machen. Das ist auch noch nicht alles hundertprozentig so, wie man es noch machen könnte. Aber natürlich muss ein Prozess da sein, ein ziviler Prozess. All das gehört zunächst einmal vor die Gerichte. Die Gerichte müssen ein Urteil fällen. Und dann kommt ein Prozess, der kirchlich sicherstellt, dass niemand, der eine Gefährdung ist für andere, in einem Dienst in der Kirche weiterhin tätig sein kann. Das muss auf jeden Fall die Linie sein.
Das heißt, es ist auch in Ihrem Sinne, dass es notwendig ist, dass ausschließlich die Fälle an die weltliche Justiz abgegeben werden und nicht in der kirchlichen geregelt werden.
Nein, das ist selbstverständlich. Das ist bei uns in unseren Leitlinien seit 2010. Es gibt ja keine Anzeigepflicht in Deutschland in bestimmten Umfang. Aber da haben wir ganz klar gesagt, jeder Fall muss zunächst vor die zivilen Gerichte. Und das geschieht auch. soweit ich das übersehen kann, natürlich. Das ist jeweils die klare Anordnung in den Leitlinien. Und dann kann ein kirchlicher Prozess, sozusagen ein Disziplinarprozess, beginnend erklärt, was für Folgen das hat. Einer, der eine Gefährdung ist, der Missbrauchstäter ist, kann nicht in der weiteren Arbeit der Seelsorger der Kirche tätig sein.
Ist oft genug passiert in der Vergangenheit. Einige Opfer, die auch...
Ja, aber
es soll sich ändern.
Das haben wir ja gerade gelernt. Ja. Das haben wir ja gerade gelernt. Wir haben ja diese Untersuchung noch einmal selber in Auftrag gegeben. Das geht dann 70 Jahre zurück. Das muss man immer wieder wissen. Es geht nicht um die letzten 2 Jahre. Ich habe auch den Eindruck, dass durch die Präventionsmaßnahmen, die in den letzten Jahren laufen, auch, dass diese Maßnahmen durchaus greifen. Aber das wird man erst in einigen Jahren sagen können. Aber die ganze Periode von 70 Jahren, da ist vieles passiert, wofür man sich nur schämen kann.
Einige Opfer, haben wir auch gerade im Film gehört, zeigen sich sehr enttäuscht, dass sie auf dieser Konferenz nicht gehört werden. Warum wurden Opferverbände, also Leute, um die es ja geht, nicht eingeladen?
Also an der Vorbereitung war ich jetzt konkret nicht beteiligt, aber ich weiß von dem Vorbereitungsteam, dass sie am Mittwochmorgen mit Opferverbänden gesprochen haben. Ich habe einen kurzen Bericht gehört in einer anderen Versammlung, aber das ist jedenfalls erfolgt und es sind auch heute Stimmen von Opfern da gewesen, von Betroffenen, und auch heute Abend hat jemand ein Zeugnis gegeben und das soll auch an den anderen Tagen sein. Aber es ist wichtig, Sie haben recht, es ist wichtig, diesen Kontakt zu suchen, und das habe ich seit 2010 jedenfalls auch immer wieder versucht, mit den einzelnen Betroffenen zu sprechen.
Aber die Betroffenen wollen ein klares Zeichen. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung zum Beispiel fordert ein Schuldbekenntnis von diesem Gipfel. Wäre es ein starkes Zeichen, wenn sich die versammelten Bischöfe aus aller Welt gemeinsam für dieses unermessliche Leid entschuldigten?
Doch, ich denke, dass wir am Samstag in der Bußliturgie auch an solchen Akt setzen. Ich habe jetzt den Gottesdienst nicht vorbereitet. Ich bin ja nicht der Chef dieser Versammlung. Aber dass das wichtig ist, das haben wir ja als Kirche in Deutschland getan auch schon. Vor einigen Jahren haben wir ein Schuldbekenntnis abgelegt. Und das ist auch notwendig, das immer wieder zu tun. Das ist absolut richtig. Und ich hoffe, dass wir am Ende, das habe ich heute noch einmal vorgeschlagen, eine Art Commitment auch der Bischöfe machen, dass wir gemeinsam uns bewusst sind, was hier passiert ist, dass wir das gesehen haben. Und dass wir daraus Konsequenzen ziehen und dass wir lernen wollen daraus. Das wäre ein starkes Zeichen, ein Impuls auch in die Gesellschaft. Denn das ist ja ein globales Problem, eine Herausforderung. Der Kindesmissbrauch, eine schreckliche Herausforderung für die ganze Welt.
Und weil es ja ein strukturelles Problem der Kirche ist, wagen wir mal einen Blick in die Zukunft. Wie sähe für Sie eine Kirche aus, in der, wie Sie ja sagen, das Übel überwunden sein wird? Ist das am Ende des Wegs eine Kirche, in der Priester heiraten können, und zwar Frauen und Männer?
Also ich glaube nicht, dass man so einfach das Problem löst, indem man sagt, das Problem sei der Zölibat, die Ehelosigkeit der Priester. Dann gäbe es ja Missbrauch bei Verheirateten auch nicht. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Aber es muss eine Kirche sein, die authentisch ist, die demütiger ist, die stärker hinhört, wie wir heute in einem Vortrag des philippinischen Kardinals in großartiger Weise das noch einmal dargestellt bekommen haben. Und deswegen glaube ich, dass die Kirche sich verändern muss.
Also
das ist überhaupt keine Frage.
Kein Bekenntnis, den Zölibat in ferner Zukunft mal zu überwinden.
Man wird über die Lebensform der Priester sprechen, aber ich glaube nicht, dass das der einzige Punkt ist, an dem der Missbrauch überwunden wird. Es muss eine andere Art sein, eine Aufmerksamkeit, eine Achtsamkeit. Denn der Missbrauch geht ja nicht nur von ehelosen Menschen aus, er geht auch von anderen aus.
Danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch, Kardinal Marx nach Rom.
Danke Ihnen.
Und wir müssen noch einmal sprechen über Gewalt gegen Kinder, jetzt über den vielfachen Missbrauch auf einem Campingplatz in Lüttke in Nordrhein-Westfalen. Bei den Ermittlungen sind Beweismittel verschwunden, und damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Judith Rakers.
NRW-Innenminister Reul sagte, es fehlten schon seit Ende Dezember 155 CDs und DVDs sowie ein Koffer. Es sei nicht auszuschließen, dass auf den Datenträgern kinderpornografisches Material gewesen sei. Reul sprach von Polizeiversagen.
Zuerst Behördenversagen, jetzt auch eine Polizeiaffäre. In Düsseldorf offenbart der nordrhein-westfälische Innenminister einen gravierenden Fehler bei den Ermittlungen im Missbrauchsfall von Lüchte. Beweismaterial sei verschwunden, 155 Datenträger fehlten.
Das alles macht mich fassungslos. Und man kann hier nur von einem Debakel sprechen. Das Einzige, was mich ein bisschen tröstet, Die Fachleute aus dem LKA sagen mir, dass das, was den Ermittlern in Bielefeld an sonstigen Beweisen vorliegt, für die Taten ausreichend ist.
31 Kinder sollen hier auf diesem Campingplatz in Lüchte missbraucht worden sein. Sie waren zwischen 4 und 13 Jahre alt. Der Hauptverdächtige war der Pflegevater eines kleinen Mädchens. Der Innenminister hat nun 5 Sonderermittler nach Detmold entsandt.
Der Bundestag hat dafür gestimmt, den umstrittenen Paragraphen 219a zu ändern. Mit dem Beschluss wird das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche gelockert. Ärzte dürfen in Zukunft darüber informieren, dass sie Abbrüche vornehmen. Einzelheiten, etwa zur Methode, dürfen aber nur von staatlichen Stellen oder Ärztekammern veröffentlicht werden. Auf diesen Kompromiss hatte sich die schwarz-rote Koalition geeinigt. Der Bundestag hat außerdem der Grundgesetzänderung für den Digitalpakt an Schulen zugestimmt. Der Bund kann sich so finanziell beteiligen, damit Schulen beispielsweise neue Tablets anschaffen können. Wenn auch der Bundesrat zustimmt, sollen für die Digitalisierung mindestens 5,5 Milliarden Euro investiert werden, die an die etwa 40.000 Schulen in Deutschland fließen. Rein rechnerisch bekommt damit jede Schule im Schnitt 137.000 Euro. In der Wahlspendenaffäre der AfD gerät die Fraktionsvorsitzende Weidel weiter unter Druck. Nach Recherchen des ARD-Magazins Report Mainz und des Spiegel soll die AfD dem Bundestag falsche Spenderlisten übermittelt haben. Demnach bestreiten mehrere angebliche Spender, Geld an die Partei gezahlt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt seit Ende 2018 gegen Weidel und 3 weitere Mitglieder des Kreisverbandes am Bodensee. Im Prozess um Waffenlieferungen der Rüstungsfirma Heckler und Koch nach Mexiko sind 2 frühere Mitarbeiter zu Bewährungsstrafen von 17 und 22 Monaten verurteilt worden. Das Unternehmen muss ein Bußgeld in Höhe von 3,7 Millionen Euro zahlen. Vor dem Gericht erinnerten Demonstranten an Opfer von Rüstungsexporten. In dem Verfahren ging es um die illegale Lieferung von Sturmgewehren und Maschinenpistolen in mexikanische Unruheprovinzen. Die Deutsche Telekom hat beim Verwaltungsgericht Köln einen Eilantrag gegen das Vergabeverfahren für die neuen 5G-Mobilfunkfrequenzen gestellt. Das erklärte Vorstandschef Höttges heute bei der Vorstellung der Jahresbilanz für 2018. Wegen zu großer Unsicherheiten durch die Vorgaben bei der geplanten 5G-Auktion hatten zuvor schon Telefonica und Vodafone Eilanträge eingereicht. Für das kommende Jahr kündigte Höttges Investitionen in Milliardenhöhe an. Mehr dazu von Markus Gürne an der Frankfurter Börse.
Die Deutsche Telekom hat viel vor. Sie will bei der Versteigerung der Lizenzen zum Netz 5G mitbieten, zudem mehr Glasfaserleitungen verlegen und in das Mobilfunknetz investieren. Da kommen milliardenschwere Summen zusammen. Das nötige Geld in der Kasse ist da. Die Tochter T-Mobile US kommt weiter voran, hat 2018 2,6 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Jetzt will die Telekom-Tochter noch den US-Rivalen Sprint für 23 Milliarden Euro übernehmen und das Geschäft ausweiten. Investitionen kosten erst einmal viel Geld, können aber Potenzial haben. Das schlägt beim Aktienkurs positiv zu Buche, da vor allem das US-Geschäft der Telekom gute Zahlen einbringt.
Kommen wir zu einer Frage, die gerade viele bewegt. Wie halten Sie es mit der Schutzimpfung? Klingt nach einer ganz privaten Entscheidung, ist es aber nicht. Ein kleiner Piekser für einen einzelnen Menschen macht nämlich einen Riesenunterschied für tatsächlich alle drumherum. Das Robert-Koch-Institut hat das berechnet, am Beispiel einer sogenannten Kinderkrankheit, Masern nämlich. Sind nur knapp 2/3 einer Gesellschaft geschützt vor dem Masernvirus, ist also die Impfquote 60%, dann kann ein Infizierter sehr viele andere anstecken. Läge die Impfquote aber bei 95% oder sogar darüber, dann wäre die Infektionskette unterbrochen und die Masern ließen sich ausrotten. Im Moment sind in Deutschland knapp 93% der Erstklässler komplett gegen Masern geimpft. Aber es gibt Landstriche, da sind es weniger als 40%, weil da mehr skeptische Eltern leben oder leider auch vergessliche. Der Fachmann des Robert-Koch-Instituts war heute einer von mehreren Experten, die dem Ethikrat in Berlin ihre Argumente genannt haben. Pro und Contra Impfpflicht. Die Mehrheit der Deutschen ist pro Und die ersten Kitas haben diese Pflicht schon eingeführt, auf ihre Weise. Friederike Hofmann.
Ohne Impfung kommt hier keiner mehr rein. Wer seine Kinder in dieser Essener Kita anmelden möchte, muss ab jetzt einen ausgefüllten Impfpass vorzeigen. Eine Entscheidung von Kita-Leitung und Elternvertretern.
Wenn alle Kinder halt geimpft sind und sie ist geimpft, das ist halt ein Schutz auch für alle Kinder gleichzeitig, dass es fair ist auch für alle.
Ich finde es super, ich bin selbst Kinderkrankenschwester, weiß die Vor- und Nachteile einer Impfung und deswegen befürworte ich das auch.
Durch die Impfpflicht sollen Krankheiten wie Mumps, Masern oder Röteln verhindert werden. Die Idee, je mehr Kinder in der Kita geimpft sind, desto besser der Schutz. Es geht auch um die ganz kleinen Kinder in der Einrichtung, die noch zu jung sind, zum Impfen.
Mir ist das schon lange ein Bedürfnis, diese Impfpflicht, wie Sie das nennen, umzusetzen, um die Sicherheit aller betreuten Kinder, des Teams, der Eltern, schwangerer Mamas ein bisschen zu erhöhen.
Die Impfpflicht in Essen. Vorbild für ganz Deutschland? Bisher gibt es hierzulande eine Beratungspflicht. Das heißt, bevor ein Kind eine Kita besucht, ist eine Impfberatung beim Arzt vorgeschrieben. Der Bundesverband der Kinderärzte fordert eine Impfpflicht. Beratung sei nicht genug.
Eine Beratung kriegen sie überall her und die ist schnell eingeholt und wir sehen ja, dass es nicht ausreicht.
Beispiel Masern. In den letzten Jahren hat es in Deutschland immer wieder größere Masernausbrüche gegeben. 95% der Bevölkerung müssten zweimal geimpft sein, um die Krankheit auszurotten. Deutschland liegt immer noch darunter. Laut Robert-Koch-Institut gibt es gerade bei den 18- bis 44-Jährigen Impfdefizite.
Wo wir die Probleme haben, sind vor allem die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen, die vor 15, vor 20 Jahren nicht geimpft wurden, weil sie es vergessen hatten oder damals nicht so danach geguckt wurde.
Ein weiterer Grund: Impfgegner. Im Internet besonders aktiv, bezweifeln sie die Wirksamkeit von Impfungen, fürchten Risiken.
Wenn dort dann junge Eltern zum Beispiel im Internet gucken nach Informationen zum Impfen und auf diese Seiten geraten, werden die halt nachhaltig verunsichert und tun möglicherweise nicht das Richtige, nämlich ihr Kind impfen zu lassen.
Ob eine allgemeine Impfpflicht diese Probleme lösen könnte, ist unter Experten stark umstritten. Der Deutsche Ethikrat diskutiert aktuell darüber, ob eine Impfpflicht rechtlich zulässig und der Bevölkerung zumutbar wäre. In der Essener Kita muss sich die Impfpflicht nun in der Praxis bewähren. Die Anmeldezahlen sind nach Angaben der Kita seit der Einführung etwas gestiegen.
Der Deutsche Ethikrat arbeitet also noch an seinem Gutachten zur Impfpflicht. Holger Ohmstedt vom Norddeutschen Rundfunk hat seinen Kommentar schon formuliert.
Erklärte Impfgegner verhalten sich wie Schwarzfahrer. Sie profitieren davon, dass sich die Mehrheit von uns impfen lässt. Nur dadurch ist auch ihr Risiko gering, sich schlimme Infekte einzufangen. Doch sie selber wollen nichts zu diesem Schutz beitragen. Eine Impfpflicht könnte solch unsoziales Verhalten korrigieren. Doch in Deutschland wäre sie nicht durchzusetzen. Ich fürchte sogar, radikalen Impfverweigerern würde eine Impfpflicht nur Auftrieb verschaffen. Sie würden darin eine Verschwörung zwischen Politik und Pharmaindustrie sehen. Denn sie vertrauen Falschnachrichten aus dem Internet ohnehin mehr als Ärzten, die die Gefahr gering einschätzen, durch eine Immunisierung Schaden zu nehmen. Ihr Misstrauen gegen das Impfen entspringt oft derselben Quelle wie ihr Zorn auf etablierte politische Parteien oder auf die Eliten, die sie beim Impfen mit Chemie vergiften wollen. Wer an Mythen und Verschwörungen glauben will, der lässt sich von wissenschaftlichen Argumenten nicht überzeugen. Deshalb muss der öffentliche Druck auf sie zunehmen. Und darum ist die Aufklärungsarbeit so wichtig. Impfungen sind ein Dienst an der Allgemeinheit. Nicht nur der Geimpfte wird geschützt, sondern auch seine Umgebung. Und genauso deutlich muss gesagt werden, dass Impfgegner auf unverantwortliche Weise die Gesundheit vieler Menschen aufs Spiel setzen. Gesundheit ist nicht ausschließlich Privatsache, nichts, was sich nur zwischen Arzt und Patient abspielt. Gesundheit ist ein Wert in unserer Gesellschaft, für den sich alle einsetzen sollten.
Der Kommentar von Holger Ohmstedt. Noch ist nicht sicher, wie groß dieser Fortschritt ist in der Medizin, der heute Schlagzeilen macht. Aber er weckt die Hoffnung, dass Frauen bald bessere Chancen haben im Kampf gegen den häufigsten Krebs, der sie befallen kann. Brustkrebs, Mammakarzinom. Jedes Jahr sterben daran in Deutschland mehr als 17.000 Frauen. Viele leider auch, weil die bösartigen Zellen zu spät entdeckt wurden. Jetzt also eine neue Methode der Früherkennung neben Mammographie, Ultraschall und MRT. Ein Test, für den ein paar Milliliter Blut reichen. Er könnte noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, aber dafür muss er erst die volle wissenschaftliche Anerkennung haben. Julia Henninger.
Es soll einfach, unkompliziert und schmerzfrei gehen. Ein bisschen Blut abnehmen und schon soll man feststellen können, ob eine Frau Brustkrebs hat oder nicht. Heidelberger Wissenschaftler haben einen Bluttest zur Früherkennung entwickelt. Fast 8 Jahre haben sie daran gearbeitet.
Wir sind sehr vorsichtig im Propagieren, dass wir da tatsächlich nicht zu viel Hoffnung erwecken. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir einen ganz wichtigen Meilenstein erreicht haben.
900 Frauen wurden für den Test ausgewählt. 500 von ihnen hatten Brustkrebs und bei 75% habe der auch nachgewiesen werden können. Vereinfacht funktioniert das Prinzip so. Der Tumor sendet eigene Botenstoffe ins Blut. Das neue Testverfahren ist in der Lage, einen Teil dieser Botenstoffe zu identifizieren. So können schon kleine Tumore gefunden werden. Das frühe Erkennen soll ein Vorteil gegenüber der Mammographie sein. Ein weiterer, es gibt keine Strahlenbelastung, so die Forscher. Profitieren könnten vor allem jüngere Frauen. Aufgrund des dichten Brustgewebes sei die Mammographie bei ihnen oft weniger aussagekräftig. Bei einem Frauenärztekongress in Düsseldorf haben die Forscher heute ihre Ergebnisse vorgestellt. Der Bluttest soll die Möglichkeiten der Krebserkennung erweitern, kann die Mammographie aber nicht ersetzen.
Wir können auf die Bildgebung nicht verzichten, da bin ich mir ganz sicher. Das heißt, wir nehmen das letztendlich als Einstieg, einen Bluttest. Und wenn da eine Auffälligkeit ist, gehen wir weiter. So kann ich mir das vorstellen, ja.
Das Fachpublikum ist noch skeptisch. Es sei zu früh für eine Beurteilung.
Ich würde es jetzt noch nicht einsetzen. Dafür ist es mir noch nicht relevant genug und auch noch nicht zukunftsträchtig genug.
Ja, es ist ein Meilenstein, aber zum ganz großen Durchbruch gehört jetzt eben noch, dass man wirklich sehr sorgfältig überprüft, ob sich die Ergebnisse auch dann in einer großen Routine bestätigen lassen.
Das nächste ist ja das Problem der Finanzierung. Bis sowas mal geändert ist, man hat ja noch gar keine Ahnung, was der Test kosten wird. Sicher werden es die Kassen am Anfang nicht übernehmen, ne?
Doch die Forscher haben sich hohe Ziele gesetzt. Mit dem Test sollen irgendwann auch andere Tumore erkannt werden.
Wir sind gerade dabei, für den Eierstockkrebs zu übertragen, haben sehr gute Zahlen. Wir arbeiten gerade dran Richtung Pankreas, also Bauchspeicheldrüse und Prostata.
Die Brustkrebsstudie wird jetzt erst einmal auf 2000 Patientinnen erweitert. Wenn es nach den Forschern geht, soll der Bluttest im Herbst auf den Markt kommen. Ein Hoffnungsschimmer in der Krebsfrüherkennung. Die nächsten Monate könnten mehr Klarheit bringen.
Fehlt uns noch am Ende der Sendung das Wetter. Carsten Schwanke hat uns schon vorbereitet auf kalte Nächte und laue Tage. Wie geht's damit weiter?
Genauso wird es kommen am Wochenende und zu diesen lauen Tagen gesellt sich vor allem sehr viel Sonnenschein. Also man kann wirklich jetzt davon ausgehen, der Frühling klopft an, er wird ab dem Samstag, Sonntag bei uns sein. Und passend dazu fanden heute, wie jedes Jahr am 21. Februar, die Biekebrennen auf Sylt, auf Amrum und auf Föhr statt. Hier ein Bild von heute Abend von Tinnum auf Sylt und sehr schöner Nebeneffekt, morgen ist für die Kinder dort schulfrei. Diese Feuer sollen also den Winter vertreiben. Der Winter wird, und das ist das Interessante, von winterlicher Luft vertrieben. Diese winterliche Luft hier auf dem Wettervorschaufilm zu sehen, die ist knochentrocken, kommt aus dem Osten Europas und erreicht morgen schon den Nordosten Deutschlands. Spätestens am Samstag dann unser ganzes Land. Und die Luft ist so trocken, dass sich kaum Wolken halten können, außer eben ein paar Schleierwolken, die hier noch andeutungsweise zu sehen sind. Heute Nacht bleibt es aber auf jeden Fall noch stark bewölkt. Immer wieder kann etwas Regen fallen. Im Osten sind es auch etwas stärkere Regenschauer im Südosten. Und im Nordwesten kann sich dichter Nebel bilden. Die Temperaturen liegen nachts meist bei 5 bis 10 Grad, aber morgen früh kann es in der Uckermark schon Temperaturen von 0 Grad geben. Das sind praktisch die ersten Zeichen dieser kälteren Luft, die herankommen, aber deshalb beginnt dort der Tag morgen auch in der Uckermark und in Vorpommern schon mit den ersten Sonnenstrahlen, während es ansonsten noch stark bewölkt ist. Im Südosten letzter Regen. Im Verlauf des Tages wird es vor allem im gesamten Nordosten immer sonniger. Im Osterzgebirge kann es, weil es hier auch kälter wird, dann örtlich glatte Straßen geben. Die Temperaturen am Nachmittag zum Beispiel in Berlin 5 Grad, morgen Abend um 19 Uhr könnte die Temperatur dort nur noch bei 0 Grad liegen. Im Westen bleibt es wärmer mit 10 bis 13 Grad. Der Wind weht aus östlichen bis nordöstlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten, die sind schnell erzählt. Viel Sonnenschein am Wochenende. In den Nächten wird es kalt, zum Teil bis zu minus 7 Grad. Tagsüber am Samstag bis 13 und am Sonntag dann schon wieder bis 15 Grad. Und in der nächsten Woche werden wir wahrscheinlich die 18 oder 20 Grad erleben.
Was für Aussichten. Danke, Carsten, dafür. Hier im Ersten übernehmen jetzt die Kollegen aus der Satireabteilung mit Extra 3 um 0.15 Uhr, dann das Nachtmagazin zum Start in den Freitag und dann am Abend die nächsten Tagesthemen erst um 21:15 Uhr. Bis dahin.